Vor etlichen Jahren hat Hartmut Kraft, der Mann von unserer Superintendentin, eine besondere Beauftragung gehabt. Er sollte sich um das Wachstum von Gemeinden kümmern. Dann wurde er eingeladen, oft natürlich in Gemeinden, wo es gerade nicht so gut lief. Und nachdem er das so anderthalb Jahre vielleicht ungefähr gemacht hatte, hat er gesagt, da habe ich eine kleine, ganz private Untersuchung für mich angestellt. Woher rührt es denn, dass einige Gemeinden gut laufen, trotz vielleicht schwieriger Bedingungen, und andere vor sich hin krepeln und krebsen und nicht so richtig in Gang kommen? Und ein Merkmal war sehr oft da, nicht immer, aber doch relativ oft. Es war Gemeinden, wo Konflikte herrschten, teilweise seit Jahren und Jahrzehnten, und zwar Konflikte, die nicht ausgesprochen wurden. Konflikte, die belasteten, die Einzelne zu Verlierern und anderen zu Gewinnern machten und die eigentlich zwar zusammenarbeiteten, aber gar nicht zusammenarbeiten konnten, weil der Schmerz, die Verbitterung, die Verletzung so tief saß. Waren das nun besonders schreckliche Gemeinden oder besonders schlimme Leute? Nein. Konflikte brechen auf. Oft sind sie sogar von außen an die Gemeinde hineingetragen worden. Und die Beteiligten waren keine schlechten Menschen. Für sich genommen waren das alles sehr freundliche und gute Zeitgenossen. Aber so verhalten wir uns. Wir wünschen uns Harmonie. Wir vermeiden Konflikte, wo es geht, oder halten uns falsch verstanden raus. Und weil wir Konflikte so negativ bewerten, darum meinen wir oft auch, sie stünden unserem Glauben im Weg. Manche Leute sind so, die sagen, also der Konflikt muss erst gelöst werden und der Konflikt muss erst gelöst werden. Und wenn das alles gelöst ist, dann kann ich auch wieder glauben. Es ist richtig, sich das vorzunehmen und das auf die Liste zu schreiben und gegebenenfalls anzusprechen und zu sagen, du, wir müssen uns einigen, wir müssen uns da verzeihen, wir müssen uns irgendwie auf einen Modus wie Wendy einigen. Aber das heißt nicht, wenn ich in dem und dem im Konflikt bin oder mit mir selbst im Konflikt bin, dass das Werk Gottes sozusagen nicht stattfindet oder dass Gott nicht trotzdem an mir arbeitet oder dass der Konflikt sozusagen mich aus dem Wirken Gottes rausnimmt und erst wenn ich das gelöst habe, dann kann ich wieder bei ihm anfangen. Konflikte können auch eine Schule sein, können etwas in uns auslösen, können uns stärken, selbstbewusster machen, können uns helfen, mit uns selber und unserem Selbstbild zurechtzukommen. Die Bibel zeigt das. Wenn ihr die Bibel lest und versucht, den Extrakt von vielen Erzählungen, also den eigentlichen Inhalt der Erzählungen, wenn man mal das Unwichtigere daneben auslässt, dann sind es fast alles Konfliktgeschichten. Also gut, Psalmen und Schöpfung mal ausgenommen. Aber mit Kain und Abel fängt es an und es geht und geht und geht und geht so weiter. Und ich möchte mich heute eigentlich nur auf das Neue Testament beschränken und da geht es auch so weiter. Glaube ist nicht so etwas, was dann sozusagen Sonntag stattfindet und in der Woche ist irgendwie das Schlimme, sondern es zeigt sich in der Bibel, die Menschen haben in Konflikten gelebt und sind in Konflikten teilweise sogar gewachsen. Einmütigkeit der Christen zum Beispiel in Gemeinden, das ist die besondere Unterbrechung, das große Glück, das Schöne, der gute Moment, den Gott durch den Heiligen Geist stiftet, als Unterbrechung davon, was sonst Alltag ist, dass wir mit unterschiedlichen Vorlieben, mit unterschiedlichen Interessen, vielleicht mit einem gleichen Ziel, aber doch mit sehr unterschiedlichen Wegvorstellungen hier unterwegs sind und versuchen und ringen und unterschiedliche Wichtigkeiten haben und unterschiedlich geprägt sind, verschiedene Temperamente haben, verschiedene Begabungen haben. Und darum ringen wir miteinander und darum verletzen wir uns auch. Darum tun wir uns Dinge an, die uns hinterher leid tun. Und dann gibt es ja auch noch die Konflikte mit der Außenwelt. Das kennt ihr auch aus der Bibel. Da ist ja dauernd, hat man das Gefühl, die sind dauernd in Verfolgung. Aber auch untereinander. Und wir haben gerade in der Lesung von Svenja gehört, auch untereinander war nicht immer alles okay. Und der Mensch ist in Konflikt mit sich selbst. Wir sind nicht wirklich immer zufrieden mit dem, wie wir sind. Ich spreche jetzt mal nur die Damen an. Ein Blick in den Spiegel genügt und schon sagt man sich, das graue Pfund bräuchte ich nicht und wieso ist diese Falte da und wo kommt eigentlich diese graue Strähne her? Die war doch neulich noch nicht da. Wir sind in Konflikt, aber auch viel tiefer mit uns selbst. Warum habe ich da nicht geschwiegen? Warum habe ich da nichts gesagt? Warum muss ich immer so aufbrausen? Warum bin ich immer so schüchtern? Warum kann ich das nicht? Warum kann der andere das und ich das nicht? Wir sind ständig im Konflikt mit uns selbst. Wie kann man gut in Konflikten arbeiten? Wie kann man gut in Konflikten sein, leben und letztendlich auch glauben? Ich denke, dass man das sich am besten an Jesus abgucken kann. Das Erste, was wir an diesem Text besonders, aber wenn wir es uns versuchen zu rekapitulieren, an ganz vielen Stellen sehen, ist, Jesus ist einer, der Konflikten nicht aus dem Weg gegangen ist. Er ist manchmal, wenn er den Eindruck hatte, das ist hier aussichtslos, hier kann man nichts ausrichten, dann hat er, das war halt das Vorteil ohne Internet und sonst was, ist er irgendwo in die Provinz gegangen und da war er dann mal vor 3 Wochen weg. Das ja, dass die Gemüter sich vielleicht erst beruhigen mussten. Aber grundsätzlich und angesprochen auf Streitfragen oder Konflikte hat er seine Meinung gesagt und hat seine Hilfe als dritte Partei angeboten, wenn ihr euch zum Beispiel an die Emmaus-Geschichte erinnert. Die Emmaus-Jünger waren unterwegs, waren aufgewühlt, wie man nur sein kann nach dem Tod Jesu und machen einen Spaziergang, weil sie das Gefühl haben, sie müssen das sozusagen weglaufen, was da innerlich an Spannung in ihnen ist. Und er kommt so wegelangs als dritter Spaziergänger und die beiden reden die ganze Zeit, was passiert ist, ob man das hätte vorher wissen können mit Jesus, wie das ausgeht, was das wohl bedeutet, was diese komische Auferstehung jetzt sein könnte. Und er bietet sich ihnen sozusagen als Sparringpartner an, dass sie alle diese unmöglichen Gedanken, diese Zweifel, diese Qual, die in ihnen ist, die Angst, die ihnen ist, rauskommen kann. Und dann poolt er im Gespräch mit ihnen zusammen Lösungen raus. Ein Konflikt, den sie mit sich selbst, letztendlich mit Gott und mit Jesus Christus hatten, wurde auf diese Art und Weise durch eine dritte Partei gelöst. Das ist eine wichtige Aufgabe. Überlegt mal, ob das vielleicht eine Begabung von euch sein könnte. Seid ihr jemand, der Streit schlichten kann, der Menschen beistehen kann in Konflikten, aus denen sie vielleicht schon jahrelang nicht herauskommen können? Also, Streit oder Konflikten nicht aus dem Wege gehen, eine Klärung anbieten, um Klärung bitten und gegebenenfalls sich als Gesprächspartner zur Verfügung stellen. Das tut Jesus jetzt hier in diesem vorgelesenen Text auch. Er merkt, da grummelt's. Die sind unterwegs und haben miteinander gesprochen und es herrscht Knies. Die sind nicht glücklich mehr miteinander. Das ist sowieso schon keine einfache Truppe gewesen, aber jetzt erst hat es eskaliert. Warum? Ich bitte euch, 12 Männer bei einem wunderbaren, toll nach vorne gehenden Projekt. Da hat man schon die ein oder anderen Karriereplan, ist doch logisch. Und dann sagt Jesus, was ist los? Spricht also den Konflikt an? Dann antworten die nicht, weil sie natürlich sich schämen, weil sie merken, es kann doch nicht sein, dass es im Reich Gottes als erstes darauf ankommt, wer die Posten kriegt. Wenn man einen Konflikt anspricht, dann gibt es oft beschämende Situationen für den einen oder anderen, weil man sich in Konflikten nicht immer so toll verhält, so cool und sachlich, wie wir ja eigentlich das immer so in unserer Vorstellung haben. Sondern wir fühlen oft, da bin ich übers Ziel hinausgeschossen, da war ich viel zu scharf, da war ich ungeduldig, da habe ich die Kommunikation abgebrochen. Wir haben ja viele, viele Möglichkeiten, wie wir uns gegenseitig wehtun können. Und natürlich sind wir beschämt, wenn das dann auch vor uns selber offenbar wird. Und trotzdem geben wir oft nicht nach, weil jeder will natürlich eine Niederlage vermeiden. Wenn ich schon in einen Konflikt gehe, wenn ich schon in einen Kampf gehe, dann will ich natürlich wenigstens heil rauskommen. Am liebsten natürlich gewinnen. Und darum macht Jesus was ganz Entscheidendes. Die Texte sind in der Bibel ja oft so nur im Vorübergehen ausgedrückt. Da heißt es, er ging mit ihnen in das Haus und fragte, was hat es unterwegs gegeben. Er hätte das ja auch auf der öffentlichen, auf dem Marktplatz oder sonst wo, oder auf dem Dorfplatz oder so ansprechen können. Das tut er nicht. Ihr kennt den alten Satz, schmutzige Wäsche wird zu Hause gewaschen. Das ist so. Wenn wir jemanden schützen wollen in einem Konflikt, wenn wir wollen, dass derjenige sich öffnet, dass er seine eigene Rolle bedenkt, dann kann ich das nicht vor den Augen und Ohren aller möglicher anderer tun. Sondern ich muss denjenigen einen Raum geben, in dem er beschützt ist. Beiden Parteien einen Raum geben, in dem sie beschützt sind. Ich will den anderen ja nicht kaputt machen. Ich will, dass dieser Konflikt sich löst. Darum wichtig, nicht etwas eskalieren lassen vor aller Ohren und Augen. Dann macht Jesus das auch so, dass er das anspricht, als alle da sind. Er spricht alle Parteien an. Nicht, dass über andere ein Frieden geschlossen wird, der sowieso keine 5 Minuten hält. Er lässt sprechen, was jeder letztlich mitbringt. Und ich nehme an, das ist hier nicht so ausdrücklich genannt, aber wenn wir uns das Beispiel mit den Münzen in Erinnerung rufen, ne? Muss man Steuern zahlen oder muss man keine Steuern zahlen? Da fragt Jesus, was ist auf der Münze zu sehen? Das Bild des Kaisers. Auf welchem Platz stehen wir hier? Vor dem Tempel. Also gibt es eine Sachebene und eine persönliche Ebene. Die Sachebene ist die, in was für Verhältnissen lebe ich, wem muss ich Steuern zahlen, wo komme ich nicht drum rum. Die persönliche Ebene ist, was gebe ich Gott von Herzen? Wie viel Glaube, wie viel Vertrauen und Hoffnung lege ich in das rein, was ich in diesen Kasten Gottes lege? Also alle Parteien einbeziehen, möglichst zusammenbringen, Sachebene, also denen helfen, Persönliches und Sachebene ein bisschen zu trennen, zuhören. Ich glaube, die Leute, die sowas gut können, sind Meister darin, erstmal sprechen zu lassen, zuhören zu können, kein Ja-Aber schon auf der Zunge zu haben und sich auch klar machen, was habe ich denn für eine Rolle hier? Tendiere ich in die eine oder andere Richtung oder kann ich in dem Fall wirklich neutral sein? Und dann macht Jesus etwas, was er oft macht und was in der Bibel immer sehr im Vordergrund ist, weil das eigentliche Streitgespräch wird jetzt nicht so lange entfaltet. Es wird nur gesagt, das und das war der Konflikt. Aber dann kommt ja die Bedeutung für den Leser. Letztendlich wollen wir ja nicht lesen, was jetzt Jakobus der Jüngere mit Petrus dem Älteren oder so hatte. Sondern wir wollen wissen, wie können wir denn leben damit? Worauf kommt es an? Und Jesus stellt das also in einen größeren Zusammenhang. Das heißt, wenn wir einen Konflikt in der Gemeinde hätten und wir würden versuchen, den zu bereinigen, dann müsste irgendwann der Punkt kommen, wo man sagt, Leute, was besagt das denn für unser Leben als Gemeinde? Was besagt das denn für unser Leben als Christen in Buckholzberg? Was besagt das zum Beispiel als Vorstand oder als Arbeitskreis oder als Hauskreis oder als Teil dieser Gemeinde? Wo ist unsere Rolle da? Wie können wir den Konflikt lösen, wenn wir den an einen größeren Horizont stellen? Auf was kommt es eigentlich an? Und Jesus ist hier ziemlich krass in seinen Bildern. Er sagt, es kommt darauf an, dass ihr der Sache Gottes dient. Überlegt, ob euer Postengeschacher etwas ist, was das Reich Gottes, die Sache Gottes voranbringt, oder eher stoppt. den größeren Zusammenhang. Das tut er nicht, indem er die Hand hebt und sagt, ihr seid aber böse, sondern er holt ein Kind, Kinder sind damals immer irgendwo unterwegs gewesen, holt er ran und bringt das in den Mittelpunkt und sagt, darum geht's. Das Reich Gottes ist etwas, was so schwach ist wie ein Kind. Es ist verletzlich. Es kann leicht kaputt gehen. Und wenn das der Fall ist, dann ist alles zu spät, dann ist alles verloren. Überlegt also, ob euer Konflikt diese Sache fördert oder bremst, gefährdet oder kaputt macht. Oder ob es das aufbaut. Dann ein Punkt, der hier nicht so vorkommt, aber der auch in vielen Auseinandersetzungen Jesu wichtig ist, ist Beweglichkeit im Konflikt. Wenn man so richtig knirschig mit jemandem ist oder wenn man schon sozusagen einen Konflikt womöglich geerbt hat von den Eltern oder dem Mitarbeiter vorher oder sowas ähnliches, dann ist das nicht leicht, aus dieser Spur rauszukommen. Ich weiß ja, was der denkt. Ich weiß doch, wie die ist. Möglicherweise stimmt das sogar. Aber es löst das Problem nicht. Das Problem kann man vielleicht dadurch lösen, dass wenn man in ein Gespräch kommt, wenn man versucht, etwas miteinander zu besprechen, etwas zu lösen, dass man abweicht von dem klassischen Muster. Das große Beispiel dafür ist, Jesus schreibt in den Sand. Das war ja ein absoluter Konflikt. Diese Frau, die gegen die Regeln verstoßen hat, der Mann, der sich irgendwie verdünnisiert hat, sie wird dahingeschleppt und jetzt wird gesagt, müssen wir die Frau nicht steinigen, Jesus? Was sagst du? Und natürlich hat Jesus einen Riesenkonflikt in sich. Ja? Weil er einerseits sagt, ja, ich stehe auf dem Boden des Gesetzes, ich stehe auf dem Boden des Alten Testamentes und der Regeln, die wir haben. Aber andererseits weiß ich auch genau, wie diese Situation zustande gekommen ist. Ich blicke durch diese Frau hindurch, ich weiß, in was für einer Situation die ist. Und ich will nicht, dass das Reich Gottes mit Schmerzen und mit Tod und mit Not kommt, sondern ich will, dass es Vergebung gibt und Gnade und Barmherzigkeit. Was mache ich jetzt? Und er hockt sich auf den Boden und fängt an, in den Sand zu schreiben. Unmöglich eigentlich. Ja? Also ihr könnt Bücher darüber lesen, was Jesus da wohl in den Sand geschrieben hat. Keiner weiß es. Ich glaube, es war fast egal. Ich glaube einfach, er hat das Verfahren, dieses festgefahrene, jetzt steigern wir uns, bis es hier Hauen und Stechen gibt, das hat er einfach unterbrochen. Er hat einfach eine Alternative gefunden, die anderen noch mal runterzuholen und zu sagen, denk noch mal nach. Eine andere Form davon, wie man Konflikte lösen kann, ist auch die eigene Position, selbst wenn ich eigentlich nur Friedensstifter bin und nicht nur Beteiligter, aber erst dann erst recht, wenn ich meine eigene Position bedenke und denke, wir haben dieses Beispiel von der Frau, die für ihre Tochter bittet, die wahrscheinlich an epileptischen Anfällen litt und immer ins offene Feuer gefallen ist. Die kommt, sie ist Syrophönizierin, hat also wahrscheinlich Griechisch gesprochen und fragt Jesus, kannst du nicht meine Tochter gesund machen? Und macht einen Mordspohai davon. Die Jünger sind schon komplett entnervt wegen des unangenehmen öffentlichen Aufsehens, das das erregt und sagen, mach irgendwas, mach diese Tochter gesund, Hauptsache wir haben sie weg. Und sagt Jesus ziemlich harsch und ziemlich, wie ich finde, ungewohnt, ich bin aber für solche Leute wie sie gar nicht gekommen. Und dann hat die Frau doch nicht, geht die nicht stiften und sagt, mit dem Jesus von Nazareth und mit diesen Christen und so fange ich nie mehr was an. Sondern sie ist clever. Sie bricht ein bisschen die Regeln, indem sie erstens mit einem Mann diskutiert und zweitens auch noch theologisch diskutiert. Weil Jesus nämlich sagt, es ist nicht recht, dass die Brocken, es ist nicht recht, dass die Kinder nichts kriegen und die Hunde, so jemand wie du, kriegt hier die volle Portion. Und die steckt diese Verbitterung ein, diese Frau, diese Kränkung, und sagt, ja, klar, verstehe ich, dass du das so siehst, aber immerhin kriegen die Hunde ja noch die Brosamen, also die Krümel vom Tisch. Und das würde mir ja in dem Fall genügen. Und Jesus springt aus der Rolle dessen, dass er weiß, was richtig ist und dass er doch der Verbundene mit Jesus Christus, mit Gott ist und dass er doch seine Mission kennt, und erweitert plötzlich den Horizont und sagt: Stimmt, du hast recht. Die Gnade Gottes ist ja noch viel, viel, viel größer, als dass man das auf eine Nation oder eine Bevölkerungsgruppe oder eine religiöse Gruppe beschränken müsste. Gnade geht ja immer über alle Grenzen. Natürlich ist da Gnade genug für deine Tochter. Natürlich kann Wunder über alle Grenzen gehen. Also Beweglichkeit im Konflikt, auch über die eigene Rolle. Zum Schluss das Ziel: Warum mache ich das? Warum tue ich mir das an, dass ich mich mit Leuten zusammensetze, die zerstritten sind? Warum tue ich mir das an, dass ich vielleicht auch selber hier beleidigt werde oder gekränkt werde oder dazu stehen muss, was ich selber falsch gemacht habe? Was will ich mit diesem Konflikt erreichen? Letztendlich, das Wort kommt leider in der Bibel nicht vor, kann man bei Konflikten immer nur einen Kompromiss erreichen. Und ein Kompromiss ist keine Schande, Leute. Manchmal, wenn man so Internetforen und sonst was liest, hat man das Gefühl, das spitzt sich so zu. Wie soll man da nur jene Einigung finden? Politisch, das ist so solche Blockbildung. Und im Großen und Ganzen brauche ich euch ja nur die Konfliktherde der Welt zu nennen. Da hat doch keiner von uns eine Idee, wie das schiedlich, friedlich gelöst werden könnte. Und manchmal möchte ich so einen Sinnspruch bei bestimmten Personen hinhängen, wo drauf steht: Ein Kompromiss ist keine Schande. Das ist nämlich das, wenn ich immer nur das Absolute will, wenn ich immer nur das und das und das, muss aber mindestens alles dabei sein. Wenn ich sage, der Kompromiss ist gelöst, da komme ich keinen Schritt weiter. Wenn ich bereit bin, mich auf der Hälfte zu treffen, habe ich nichts verloren. Konfliktbereinigungen geschehen nicht dadurch, dass der eine über den anderen siegt. Wo das passiert, ist der nächste Konflikt schon in den nächsten 5 Minuten, 5 Stunden oder 5 Jahren in der Pipeline. Wenn der eine über den anderen siegt, dann muss der andere seinen Schmerz, seine Kränkung irgendwann wieder gut machen. Und schon haben wir den nächsten. Wenn ich aber bereit bin, auf den anderen zuzugehen und sozusagen die Hälfte meiner Ziele zur Verfügung zu stellen, damit der Frieden als solcher entstehen kann, und wenn das beide tun, dann ist das so eine schwere Arbeit für die Seele und so viel Entgegenkommen, dass es beiden so viel wert, das werden sie nicht so leicht wieder gefährden. Und nun, was hat das mit Glauben noch zu tun? Die höchste Form von Konfliktbereinigung ist Vergebung. Und meistens, bei den allermeisten Konflikten, muss man sich gegenseitig was vergeben. So wirklich unbefleckt gehen wir aus Konflikten alle nicht raus. Sich zu vergeben und mit Jesus Christus im Ziel des Friedens verbunden und versöhnt zu sein, das ist die Königsform. Das ist das Beste, was man erlangen kann. Und das ist auch das Nachhaltigste und das Schönste. Keine Verlierer zu produzieren, sondern zwei, die sich wieder in die Augen sehen können. Die vielleicht trotzdem sehr verschieden bleiben. Und wo es immer mal wieder knirschen kann. Aber die wissen, sie können sich einigen unter dem Kreuz, unter dem Namen Jesu Christi. Es gibt einen Boden, auf dem sie stehen und wo der eine dem anderen in die Augen sieht und sagt: Wir sind Geschwister, wir können uns gar nicht so verhalten, wie wir uns früher mal verhalten haben. Die Apostelgeschichte zeigt dann, dass die Jünger das von Jesus gelernt haben. Die knallen immer noch aneinander. Aber bei den großen Sachen schreiben sie, wie sie es gemacht haben. Und die Apostelgeschichte ist eine Beispielgeschichte dafür, wie man das macht. Da gibt es diesen eine Beispiel, ein typischer Konflikt. Die junge Gemeinde wächst und wächst und wächst. Ganz Leute mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, unterschiedlichem Background. Und natürlich sind die Vorbereitungen nicht so gewesen, dass man sagt, ah, wir gründen jetzt eine Gemeinde, die wächst in dem und dem Stil und dann machen wir in dem und dem, legen wir ein Sozialprogramm auf. Das ist alles unter der Hand entstanden. Es gab eine Versorgung für Witwen und Waisen in dieser Gemeinde. Und dann passierte es, dass die griechischstämmigen, schon wieder die griechischstämmigen Leute nicht so gut versorgt wurden wie die jüdischstämmigen Leute, die also sozusagen die Insider waren und die anderen waren ja dazugekommen. Das hat eine Zeit lang gedauert, bis denen das auffiel und zweitens, bis sie sich wahrscheinlich auch aus dem allgemeinen Gegrummel getraut haben, das zu sagen. Und dann war der Konflikt da. Und wer wurde angegriffen? Die Apostel, das war die Gemeindeleitung, noch relativ frisch im Amt. Die wurden angegangen und die haben gesagt, das ist ungerecht. Also entweder ist Jesus Christus Gerechtigkeit, dann werden alle gleich versorgt, oder das ist alles hier eine Blase und stimmt sowieso nicht. Das war ein Konflikt, den keiner wollte, garantiert nicht. Viele Konflikte entstehen nicht unbedingt, weil Menschen Böses wollen, sondern weil sie überfordert sind, weil sie ihre Arbeit nicht schaffen, weil sie etwas nicht bedacht haben, weil sie etwas nicht gewusst haben. Und die Apostel haben gesagt, wir hatten die Größe zu sagen, das haben wir falsch gemacht. Wir überlegen eine Lösung. Und sie haben eine Lösung gefunden. Eine Lösung, die ihre eigene Entmachtung bedeutete. Das finde ich schon cool. Also sie haben ein bisschen neben der Spur gedacht. Sie haben nicht gedacht, wir machen das alles, jetzt müssen wir das noch besser organisieren und müssen noch strenger werden und sonst was. Sondern sie haben gesagt, wir schaffen das nicht mehr. Unsere Gemeinde ist so gewachsen, das kriegen wir nicht hin. Wir müssen uns sozusagen, wir müssen es outsourcen, wir müssen Personal uns schaffen. Wir brauchen neue Mitarbeitende. Und dann haben sie angefangen, 7 Diakone, nachher sind das natürlich noch viel mehr geworden, 7 Diakone zu berufen. Haben es in einem durchschaubaren, transparenten, tollen System gemacht. Und dieser Teil der Arbeit war dann nicht mehr ihrer. Sie haben den Konflikt gelöst, indem sie einen Teil ihres Einflusses, davon sind sie zurückgegangen, haben gesagt, wir sind für Lehre zuständig. Das andere mit dem Sozialprogramm und Geld und so machen wir nicht mehr. Ein bisschen von dem Nimbus schwand vielleicht, aber die Lösung und der Konflikt war bereinigt. Es gibt aber auch Konflikte, die bleiben. Da bin ich ganz ehrlich. Es gibt Dinge, die man nicht einfach lösen kann. Und es wäre unfair, euch etwas anderes zu versprechen. Manche Konflikte muss man bestehen, muss man aushalten, besonders die, die in der eigenen Person liegen oder die, die in den Familien sind, wo man zum Beispiel wirtschaftlich, persönlich, aus der Wohnung, allen möglichen Dingen einfach nicht rauskommen kann. Trotzdem gilt, Christen wissen, auch in unlösbaren Konflikten wird etwas Besseres kommen. Es wird nicht in alle Ewigkeit so weitergehen. Situationen mit Partnern, mit Kindern, mit Eltern, in denen ich feststecke, die ich nicht lösen kann, weil es keiner will oder kann, muss ich zwar aushalten, durchhalten, aber ohne Glauben ist das viel, viel, viel schlimmer als mit Glauben, weil der Glaube dir sagt, es wird eine Lösung, etwas anderes kommen. Du wirst das nicht in Ewigkeit haben. Da kommt noch etwas Besseres. Gott wird dich in deiner Hängepartie nicht hängen lassen. Er wird dich halten. Und er gibt uns die Gottesfurcht in solchen Konflikten. Dass ich lerne, alles auf ihn zu werfen. Mich zu entlasten. Nicht mit mir selber zu kämpfen, sondern ihm zu geben. Und zu wissen, auch die unlösbaren Konflikte, die keine zeitliche Lösung finden, werden ihre Lösung in der Ewigkeit finden. Und das ist nicht eine schöne Vertröstung, sondern das gibt euch Kraft für das Heute. Amen.